ja, in die Themen, heute geht es vom Stoff her ein ganzes Stück mehr in die Themen rein, die wirklich technisch sind. Vielleicht ist das sogar ein gewisser Schock im Vergleich zu dem, was wir in der letzten Vorlesung hatten. Also in der letzten Vorlesung gab es ja so eine ganz gemütliche Einführung. Was sind denn Medien und Ähnliches? Zum Teil ganz weiche Begriffe auch. Ganz bewusst steigen wir jetzt in Sachen ein, die ganz tief aus der Informatik rauskommen. Vielleicht sogar ein bisschen aus der Mathematik raus, da kann man sich ein bisschen überschreiten, wo das genau hingehört. Die aber letztlich ganz wesentlich sind, um zu verstehen, was in der Maschinenverarbeitung von Mediendaten eigentlich passiert. Insofern muss ich Sie jetzt zuerst mal um Verständnis bitten. Es werden zum Beispiel mathematische Formeln vorkommen und Ähnliches. Das heißt nicht unbedingt, dass wir jetzt so weitermachen werden, sondern das ist sogar ein Anzeichen dafür, wie die ganze Vorlesung funktionieren wird. Das ist so ein Wechselbad aus verschiedensten Disziplinen. Da kommen Sachen aus der Psychologie vor, aus der Gestaltung vor, aus der Physiologie, letztlich der Medizin, Sachen aus der Mathematik, Sachen aus der Technik. Das ist einfach ganz typisch für die Medieninformatik. Und die spielen eben alle zusammen. Und gerade wenn man jetzt digitale Codierung und Übertragung anschaut, ist das natürlich einfach ein Thema, bei dem es nicht ganz so oberflächlich zu diskutieren geht, was da wirklich passiert, sondern muss in die technischen Details wirklich reinschauen. Ich habe Ihnen auch noch Literatur angegeben, das ist bewusst weiterführende Literatur. Also wirklich nur, wenn Sie es echt ganz genau wissen wollen. Das ist Literatur, die sozusagen eher auf Diplom- oder Masterniveau ist. Das ist ein Taschenbuch Medieninformatik, im blauen Taschenbuch, nicht dem Multimedia-Einführungstaschenbuch, gibt es Informationen dazu. Und das ist ein deutschsprachiges Lehrbuch, das Thema in großer Detailvielfalt sozusagen diskutiert. Also es ist wirklich nur weiterführende Literatur, kein Bedarf jetzt direkt sich das Buch zu besorgen und reinzuschauen. So. Ich fange mal an mit was ganz Allgemeinem. Das kommt vielleicht in der Informatikvorlesung auch vor, weiß ich nicht. Aber es ist einfach so grundlegend, dass man es wirklich wissen muss. Was ist denn Information und Repräsentation? Also wir haben, so schön mathematisch gesprochen, Werte und Repräsentationen. Das klingt jetzt abstrakt, ist aber eigentlich ganz konkret, wenn Sie an solche Dinge denken wie die Zahl 3 oder so. Wenn Sie die Zahl 3 sich überlegen, was das ist ein Wert. In dem Sinn hier, was das man typischerweise als eine Wertemenge anschaut, die natürlichen Zahlen zum Beispiel. Die natürlichen Zahlen sind irgendwie definiert in der Mathematik. Gehört die 3 dazu. Das ist eine große Menge von Werten. Und jetzt gibt es Repräsentationen davon, zum Beispiel dieses Zeichen hier. Das ausschaut wie unsere normale 3, die wir so gewöhnt sind zu schreiben. Das ist eine Repräsentation von der 3, das ist aber nicht die Zahl 3. Das ist überhaupt nicht die Zahl 3. Die Zahl 3 ist eine ganz abstrakte Informationsidee sozusagen, die wir damit verbinden. Es gibt ja alle möglichen anderen Sachen auch. Ich kann es römisch hinschreiben, dann ist es auch die Zahl 3 oder bezeichnet auch die Zahl 3, aber es ist eigentlich was völlig anderes. Die Repräsentation ist komplett anders. Viele Leute kennen das vielleicht sogar gar nicht aus bestimmten Kulturkreisen oder so, würden das gar nicht erkennen als die Zahl 3. Also was ganz typisch ist, wenn Sie zum Beispiel Handzeichen, wie Leute zählen, mit den Fingern das vergleichen, dort ist es wirklich von Kulturkreis zu Kulturkreis verschieden. Also ich habe irgendwie mitgekriegt, dass wenn man so macht, wird man bei uns sagen 2 und im China wird man darunter 8. Grundverschieden. Bei der Zahl 3 ist es Gott sei Dank gleich bei uns in China, soviel ich weiß. Die ist sehr ähnlich. Aber bei der 3 gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten noch. Nehmen wir mal zum Beispiel das hier, einfach das Wort 3, ist auch eine Repräsentation, die vielleicht schon ein bisschen eine andere Idee manchmal mit sich trägt, aber auch da ist es so, das ist letztlich die Zahl 3. Und dann haben Sie natürlich auch irgendwelche anderen Zahlsysteme, die uns natürlich auch besonders interessieren. Also zum Beispiel eine Binärzahl, die ausschaut wie eine 11, aber die auch wieder die 3 ist. Also was ich damit klar machen will, die Repräsentation ist was ganz anderes als die damit bezeichnete Information. Und das ist hier gemeint. Es gibt Bedeutungen und es gibt Darstellungen. Und letztlich kann man sagen, wenn ich so eine Darstellung habe, so eine Repräsentation, dann kann ich die interpretieren. Wenn ich weiß, wie unsere Zahlsysteme funktionieren, wie das Dezimalsystem funktioniert dann und unsere Notation funktioniert, dann weiß ich, dass das hier die 3 ist Wenn ich die deutsche Sprache beherrsche und lesen kann, dann kann ich das als eine 3 verstehen. Wenn ich das Binärsystem kenne, dann kann ich das als die 3 verstehen. Das ist jeweils eine Interpretation. Also eine Abbildung, mathematisch gesehen, von den Repräsentationen auf die Werte. Und umgekehrt kann man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt einen Wert habe, wie kann ich den denn repräsentieren? Das ist die Umkehrung der Abbildung. Das kann durchaus auch sein, dass es da mehrere Repräsentationen für den gleichen Wert gibt, wie man hier sieht. Aber auch im gleichen System könnte es durchaus sein, dass wenn Sie zum Beispiel 0, 3 schreiben, das ist letztlich auch das gleiche. Ja, also Sie haben Repräsentationen und Werte. Man kann sagen, das ist die Interpretationsabbildung. Ich habe jetzt gerade Beispiele genommen von Zahlwerten und Binärzahlen zum Beispiel oder irgendwelchen anderen Zahlen. Es gibt aber auch viel komplexere Beispiele. Also eine Sache, die Ihnen vielleicht jetzt am Anfang noch nicht ganz bewusst sein wird, wenn Sie zum Beispiel Abbildungen von einer Zahl auf eine andere haben, zum Beispiel Sie rechnen einfach von einer Zahl das Dreifache aus, eine ganz einfache Zahl, verdreifacht die Zahl, dann können Sie dafür ein Programm schreiben, das das tut, dass die Zahl irgendwie einliest, annimmt, mit 3 multipliziert, wieder ausgibt. Das einfachste Programm ist ganz simpel auszudenken, aber man kann sich das natürlich auch komplizierter ausdenken. Man kann sagen, man zählt zum Beispiel die Zahl zu sich selber und dann zählt man sie nochmal zu sich selber, speichert sie irgendwie dazwischen ab. Oder man nimmt sie mal 6,5 jetzt nochmal oder was auch immer. Ja. Man kann verschiedene Programme schreiben, die aber letztlich die gleiche Abbildung bedeuten. Das heißt, auch da ist es so, ein Programm ist auch eigentlich eine Repräsentation von einer Abbildung, die irgendwas rechnet auf den Werten. Wenn wir jetzt in die Medien reinschauen, dann ist es da natürlich genauso. Also jetzt haben wir bloß irgendwelche Zeichen, Reihen und Symbole gehabt, aber sie haben natürlich durchaus als Repräsentationen auch irgendwelche Dinge, die zum Beispiel Bilder sind oder Klänge sind. Und da sieht man auch, dass das so ein mehrstufiger Prozess ist. Denken wir mal an, ich habe da unten schon ein konkretes medienbezogenes Beispiel, also die, was weiß ich, ein Krankenwagen, der über die Straße fährt, der will Aufmerksamkeit und Vorfahrt, der hat ein akustisches Signal und ein optisches Signal, ein Martinshorn und ein Blaulicht. Insofern sind beides eigentlich, beide, sowohl der Ton als auch das Lichtsignal, sind im Prinzip Repräsentationen der Information, ich bin in einem Notfall unterwegs und habe Vorrang. Jetzt kann man natürlich noch eine Ebene drunter gehen und kann sagen, die auch wieder dieser Klang zum Beispiel des Martinshorn, der kann natürlich auch wieder in verschiedener Art repräsentiert werden. Ich kann den zum Beispiel als, so wie man es bei Klingeltönen oft hat, so als eine MIDI-Datei abspeichern oder ich kann den aufnehmen und abspielen. Ich kann jemanden haben, der das auf einem Instrument nachspielt oder was auch immer. Das wären auch verschiedene Repräsentationen letztlich dieses Informationsgehalts Blaulicht. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht, Martinshorn. Das heißt, es ist so, dass die Ebene, auf der wir dieses Schema anwenden, Werte und Repräsentationen, auch sozusagen verschiebbar ist. Das kann durchaus sein, dass das, was man jetzt in einer Sichtweise als Repräsentation anschaut, dann wieder als Wert für die nächste Ebene angesehen wird. Ja, oder einfach der Begriff sozusagen, wir sollen jetzt hier stehen bleiben, das kann ganz verschiedene Dinge sein, eine rote Ampel, es kann ein Schild sein, es kann einfach der Zuruf Halt sein, es kann ein Polizist sein, der sich so hinstellt. Das sind alles Dinge, die letztlich Repräsentationen für im Prinzip die gleiche Information sind. Also was wir uns klar machen müssen, dass dieser Unterschied immer besteht. Und das ist für uns in der Informatik deswegen wichtig, weil wir eigentlich bloß Repräsentationen in die Hand nehmen können. Also die Zahl 3, die ist irgendwie nicht greifbar. Das ist was Abstraktes. Auch die Information, ich habe Vorrang und bin im Notfall unterwegs, oder die Information, du musst jetzt stehen bleiben, das sind alles eigentlich Dinge, die in der Sphäre sich bewegen, in der Welt, die wir nicht wirklich auf dem Computer verarbeiten können. Wir können nur die Repräsentationen davon verarbeiten. Mit denen können wir umgehen. Das ist klar. Und wir sollten uns auch darüber im Klaren sein, dass wir nur die Repräsentationen verarbeiten. Und das ist eigentlich so die erste Sache, die man in der Informatik irgendwie verstehen muss. Man sagt immer informationsverarbeitende Maschinen. Stimmt aber eigentlich gar nicht. Genau genommen sind es repräsentationsverarbeitende Maschinen. Weil die Information, eine Zahl zum Beispiel, die mal 3 multipliziert werden soll von dem Programm, die wird zuerst mal in eine bestimmte Repräsentation gebracht, also zum Beispiel eine Binärzahl, dann wird irgendwas damit gemacht, das ist tatsächlich die Rechenvorschrift, umgerechnet, vielleicht wird sie auch bloß übertragen an eine andere Stelle, und das Ergebnis wird dann wieder interpretiert und letztlich dann auch irgendwie von Menschen interpretiert und dann eben als ein bestimmter Wert verstanden. Und Medien, so wie, wir es jetzt anschauen, darum war auch immer die Rede von Repräsentationsmedium, das sind natürlich letztlich irgendwelche Dinge, die Informationen repräsentieren, die Medien, die wir auf dem Computer verarbeiten. Und darüber müssen wir uns von vornherein mal im Klaren sein, dass wir also sozusagen nicht wirklich Information in den Griff kriegen, sondern eigentlich bloß Repräsentation. Hat denn jemand irgendwo schon mal von Semiotik gehört? Wer sagt denn der Begriff Semiotik was? Interessiert mich was? Nö? Also in meinem Abitur haben wir noch was von Semiotik gelernt. Na gut. Also Semiotik ist die Theorie der Zeichen und Symbole. Ich werde Ihnen vielleicht, je nachdem welches Fach Sie als Nebenfach haben, schon mal wieder begegnen. Also die in der Kunst ganz bestimmt, in der KW wahrscheinlich sogar auch. Das ist so ein Versuch zu verstehen, wie funktionieren eigentlich Symbolsysteme, mit denen Nachrichtenübertragungen stattfinden, und zwar zunächst mal zwischen Menschen. Also wir haben den Sender und den Empfänger. Und wenn man das sozusagen aufschlüsselt, ab welchen Ebenen so eine Kommunikation stattfindet, dann kann man drei Ebenen unterscheiden, die für uns interessant sind. Das erste ist die Syntax. Da gehen irgendwelche Zeichen vom Sender zum Empfänger. Eigentlich Repräsentationen. Das bedeutet eben, wenn man jetzt zum Beispiel an einen Brief tatsächlich denkt, eine E-Mail oder so, da schreibe ich einen Text vom Sender zum Empfänger. Das ist dann einfach Zeichen in einer bestimmten Reihenfolge, die hoffentlich in bestimmten Regeln entsprechen, zum Beispiel den Regeln der deutschen Sprache, der deutschen Grammatik. Dann gibt es die nächste Ebene, das ist die Semantik, die Bedeutung. Und die erschließt sich natürlich schon nicht mehr ganz von selber, da muss man, kommt eine Menge Informationsgehalt sozusagen dazu. Also zum Beispiel, wenn diese E-Mail eben in Deutsch geschrieben ist, gibt es viele Leute, die nicht lesen können, weil sie einfach die deutsche Sprache nicht können. Oder wenn die E-Mail eben auf Japanisch geschrieben ist, dann werden die meisten hier Probleme haben, die zu verstehen, auch wenn sie syntaktisch völlig korrekt ist. Das heißt, die nächste Ebene ist die Semantik, dass also Sender und Empfänger sozusagen eine gemeinsame Interpretation eben haben müssen, dieser Zeichen, die da übertragen werden. Wir haben eine dritte Ebene, die in der Semiotik eine Rolle spielt, die also insbesondere dann auch die Künstler interessiert, ist die Pragmatik. Was bewirkt das Ganze? Also insbesondere, wenn Sie jetzt ein bestimmtes Zeichen, eine bestimmte Zeichenreihe, sagen wir sogar, halt zum Beispiel, übertragen, dann ist die Semantik natürlich ziemlich klar, irgendwie stehen bleiben, halt, aufhören. Aber die Pragmatik, die Wirkung ist dann eben noch eine ganz andere. Das hängt auch durchaus vom Kontext ab. Also wenn jemand was vorliest und man sagt, halt, dann hört er mit dem Vorlesen auf. Wenn jemand auf der Straße irgendwie auf die Straße zuläuft, über die überqueren wir überhaupt, halt, damit er ganz plötzlich stehen bleiben, weil er wahrscheinlich Angst hat, man hat irgendwie Gefahr gesehen, ein Auto oder so. Das heißt, die Wirkung ist noch was ganz, ganz anderes. Und die Wirkung kann durchaus von den anderen beiden Ebenen auch durchaus mit abhängig sein und vom Kontext. Ach ja, da unten steht noch, Pragmatik wird als irrelevant angesehen. Das ist tatsächlich so, dass man in der Informatik über die Wirkung dessen, was man nun da berechnet, ausgibt, sich eigentlich keine Gedanken macht. Man sagt einfach, wir beschäftigen uns auf diesen unteren beiden Ebenen, wir definieren eine Syntax, wie wir irgendwelche Zeichen von hier nach dort kriegen, wie wir was irgendwelche Rechenvorschriften, wie wir irgendwas transformieren. Wir wissen dann noch, dass das Semantik erhalten sein soll, es soll zu dem semantischen System passen, zum Beispiel für Zahlen oder so. Das war es aber dann. Und über die Wirkung, was man damit letztlich bewirkt, macht es eigentlich keine großen Gedanken. Was, behaupte ich mal, in der Medieninformatik ein bisschen anders ist. Die Medieninformatik nimmt so ein bisschen einen breiteren Gesichtspunkt ein. Erstens mal interessiert uns die Wirkung sehr wohl. Wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass wir eine Seite gestalten wollen, eine Webseite, mit der wir eben Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Begriff ziehen wollen, dann hat es mit allen diesen Ebenen zu tun, mit der Syntax natürlich, dass der Begriff überhaupt mal dasteht, mit der Semantik, dass es der richtige Begriff ist, dass der verstanden wird, aber auch durchaus die Pragmatik, weil wenn der Begriff irgendwo in groß und fett und rot steht, dann wird er letztlich eine bessere Wirkung entfalten, als wenn er irgendwo ganz klein schwarz in der Ecke steht, man liest nach einer Farbe, die sich vom Hintergrund kaum abhebt. Das heißt, wir haben da eine ganz komplizierte Wechselwirkung zwischen der Syntax irgendwo, nämlich der Gestaltung, und der Wirkung. Und wir wollen die Syntax bewusst so ausrichten, dass sie eine bestimmte Wirkung auch erzielt. Wir denken da explizit dran, weil wir eben sozusagen auf den Effekt in der Kommunikation mit Menschen achten. Insofern geht es ein ganzes Stück noch weiter als in der Informatik. Und es ist noch gemeiner, wir müssen uns auch ganz unten noch Gedanken machen, nämlich unterhalb der Syntax gibt es natürlich noch irgendeinen Träger, über den diese syntaktischen Einheiten übertragen werden. Kanal, das können irgendwelche Funkwellen sein oder irgendwelche Speichermedien. Und letztlich müssen wir uns den schon auch anschauen, zumindest so weit, dass wir dessen wesentliche Eigenschaften kennen. Kann der was verfälschen? Welche Kapazität hat der zum Beispiel? In welcher Zeit kriege ich Dinge von hier nach dort? Da muss ich mir als Informatiker weniger Gedanken machen, also bestimmte Spezialgebiete der Informatik schon, Rechnernetze zum Beispiel, Mobilkommunikation gibt es hier Spezialisten, die machen sich natürlich sehr große Gedanken drum. Der klassische Informatiker, der Datenbanken oder sowas macht, ist egal. Und der Medieninformatiker, dem ist es von der Technik her vielleicht auch nicht ganz so wichtig, aber er muss die Eigenschaften wissen, die nun letztlich aus der Technik resultieren. Ja, jetzt haben wir zunächst mal so ganz allgemein angeschaut, was das ist, Informationen verarbeiten, letztlich Repräsentationen verarbeiten. Und wir haben festgestellt, für die gleiche Information gibt es verschiedene Repräsentationen. Und jetzt wollen wir aber ein Stückchen weitergehen, weil wenn Sie an Mediendaten denken, da gibt es also zum Beispiel ein Bild, das wir repräsentieren wollen im Rechner. Und das kennen Sie selber, dass wenn Sie ein Bild zum Beispiel einscannen, typischerweise, dann kommt da eine TIFF-Datei raus, die klassischerweise ziemlich groß ist. Ja? Also da ist einfach eine sehr große Repräsentation da. Dagegen, wenn Sie mit einer Kamera fotografieren, mit einer Digitalkamera, dann kriegen Sie eine JPEG-Datei, die ist irgendwie erstaunlich klein, relativ dazu, was Information drin ist. Und wer sich ein bisschen auskennt, wird feststellen, dass man natürlich auch die TIFF-Dateien JPEG umrechnen kann, dann wird sie kleiner. Das sind genau die Themen, mit denen wir uns jetzt befassen wollen, wie sowas eigentlich funktioniert und funktionieren kann. Das heißt, was haben wir da? Wir haben eigentlich die gleiche Information, hoffentlich, und da muss man auch wieder sehen, wenn man ausführlich darüber unterhalten, zumindest die Information so, wie sie wahrgenommen wird und in ihrer Wirkung auf den Menschen. Also diese gleiche Information und verschiedene Repräsentationen. Vielleicht eine größere und eine kleinere. Und letztlich interessiert uns insbesondere natürlich die effizientere Repräsentation, mit der man Steuerblatt sparen kann, die man besser übertragen kann, die man vielleicht auch besser manipulieren kann. Es muss nicht immer die kleinere sein. Also ein Beispiel, dass durchaus eine nicht kleinere Repräsentation besser sein kann, wäre vielleicht, wenn man mit Videokameras zu tun hatte, wenn Sie so eine schnuckelige kleine Videokamera haben, die auf Festplatte aufzeichnet oder auf CD oder DVD, dann macht die das typischerweise im MPEG-Format und wenn Sie danach Filmschnitt machen wollen, dann werden Sie dann mit dem Ding ein bisschen Ärger haben. Das eignet sich gar nicht so hundertprozentig dafür, das Format, wie es da drauf ist. Gegen wenn Sie eine TV-Kamera haben, dann eignet sich das sehr gut zum Filmschnitt. Warum das so ist, werden wir nach der Vorlesung auch noch genauer anschauen. Also es muss nicht immer so sein, dass die beste Repräsentation die kleinste ist. Aber was wir jetzt in erster Näherung anschauen, ist tatsächlich kleinere Repräsentationen. Ja, und um das anzuschauen, das war jetzt sozusagen eine Vorspann, steigen wir jetzt echt in die Informationstheorie ein. Also bevor wir die ganzen Sachen da oben anschauen, hier mal ein Beispiel. Das ist eine ganz einfache Situation. Wir haben irgendeine Information, hier mögliche Werte, die durch A, B, C und D repräsentiert werden. Nehmen wir mal an, das ist ganz schlicht, das ist einfach die ist einfach der Klang des Buchstaben A, B, C und D, wie er ausgesprochen wird, die wir repräsentieren wollen. Das können natürlich auch ganz andere Sachen sein. Das können irgendwelche Klassen in irgendeiner, was weiß ich, in einem Versicherungssystem sein. Das kann können Gütestufen von irgendwas sein. Also ABCD kann die verschiedensten Werte letztlich bezeichnen, aber diese Repräsentation ABCD, die haben wir jetzt mal. Und das ist eine Repräsentation und wir wollen die effizienter repräsentieren, das ist unser Thema. Jetzt können wir mal so eine ganz einfache Knobelaufgabe ist zu viel gesagt, machen. Da unten sind Beispiele für alternative Repräsentationen, die mit dem System arbeiten, das uns am meisten interessiert, nämlich dem Binärsystem. Hier steht noch 0 und L, ansonsten können immer 0 und 1 benutzt werden. Also wir haben bloß noch die zwei Ziffern 0 und 1. Das ist ja hoffentlich hinreichend bekannt, dass das natürlich die Repräsentation ist, die für Computerverarbeitung die wesentliche ist, weil alles letztlich darauf beruht, dass irgendwelche Schalter ein- und ausgeschaltet werden in Computersystemen. Und insofern müssen wir alles durch die Nullen und die Einsen repräsentieren in den aktuell üblichen Systemen, muss man dazu sagen. Kann sich im Laufe der Zeit auch mal wieder was anderes ergeben, aber jetzt ist es so, dass wir mit binären Rechensystemen arbeiten. Ja, und jetzt habe ich hier mal zwei Beispiele hingeschrieben, wie mit ABCA und DDC, also zwei Folgen von Zeichen aus diesem ABCD, wie man die repräsentieren könnte. Hat jemand schon rausgekriegt, wie das repräsentiert wurde? Die Umrechnung?
Ja, also 0, B und 1.
Genau.
C ist 1, 0 und 3, 0.
U einfach. Das A 0. B war die 0, 1. Und das, was war das? C 1, 0. Und das D muss man in das untere noch reinschauen. Das ist ganz typisch eigentlich, dass man nun vier Zeichen durch zwei Bits repräsentiert. Passt ja irgendwie. Ne? Man hat halt genau die vier Möglichkeiten, wie man die angeben kann. Das muss es aber nicht sein. Ich könnte natürlich das auch ganz anders repräsentieren. Ich könnte zum Beispiel das A durch 0 repräsentieren, das B durch 1, 1, 0, das C durch 1, 0, 1 und das D durch, ja, was können wir denn jetzt noch einfallen lassen, zum Beispiel durch 1, 1, 1. Ja, eine Möglichkeit. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass es genau so sein muss. Von der Codierung her ist was Besonderes eigentlich, dass die alle gleich lang sind. Hier sind sie alle verschieden lang. Verschieden lang sind, muss man natürlich aufpassen, dass wir in so einer Zeichenreihe dann auch wirklich finden, wo jetzt eine Codierung angeht. Wenn die alle zwei Bits lang sind, ist das sehr einfach. Da haben wir nach zwei Bits einen Strich und ein Zeichen. In dem Fall müsste man schon ein bisschen mehr aufpassen, weil wenn es eine 0 ist, dann müssen wir sozusagen einen Strich nach einer Stelle machen. Wenn eine 1 kommt, dann müssen wir einen Strich nach drei Stellen machen. Aber wird eigentlich auch ganz gut funktionieren. Also wir haben einen Zeichenvorrat, zum Beispiel unser ABCD. Wir haben eine Nachricht, das ist eine Sequenz von Zeichen aus A. Und unsere Codierung, die nimmt jetzt einzelne Zeichen aus dem Zeichenvorrat und schaut uns für einen anderen Zeichenvorrat B, wo uns ganz speziell 0 und 1 interessieren, an, wie kann ich jetzt diese einzelnen Zeichen repräsentieren oder kodieren. Und das wäre zum Beispiel sowas. Und das sind natürlich auch wieder Zeichenreihen in der Regel, weil das B 0, 1 eben kleiner ist als die meisten Zeichenvorräte, die wir anschauen. Und deswegen ist es eben eine Zeichenreihe und das ist so ein Zeichen, das in der Informatik häufig vorkommt, dass wenn man irgendeine Menge von irgendwelchen Zeichen, Objekten, was auch immer hat, und man malt ein Sternchen dran, kennen Sie vielleicht auch aus so Syntaxbeschreibungen, dann heißt das im Prinzip, es ist eine Folge von Elementen daraus, eine Zeichenreihe, wenn es Zeichen sind, und die kann auch leer sein, das kann einfach gar nichts darstellen, oder eins darstellen, oder zwei, oder drei, beliebig lang, unendlich lang kann es nicht wirklich sein, aber beliebig lang. Also, wir können jedes Zeichen durch eine endliche, beliebig lange Folge von Nullen und Einsen darstellen. So, und jetzt schauen wir uns an, was der Herr Shannon sich ausgedacht hat, der auch schon vor langer Zeit gearbeitet hat, um zunächst mal zu verstehen, wie man die Information, die in so einer Nachricht drinsteckt, irgendwie messen kann und sich überlegen kann, was wäre der Weg, wie man nun so eine Codierung optimal gestalten kann, dass die Codierung möglichst wenig Bits sozusagen verbraucht, um die einzelnen Zeichen zu codieren. Das ist ein sogenannter stochastischer Ansatz. Der stochastische Ansatz heißt, wie der Name eigentlich sagt, dass das mit Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Es gibt eine ganze Reihe anderer Ansätze, die wir uns auch anschauen werden, Aber die Nachrichtentheorie geht zunächst mal von der Stochastik aus, das heißt von der Frage, wie häufig kommt denn ein Zeichen vor. So, bevor ich da jetzt richtig einsteige, möchte ich Sie ein bisschen motivieren noch. Das brauchen Sie nicht verstehen, das diskutieren wir natürlich später, ganz im Detail. Das kommt irgendwo, ja, schon noch vor Weihnachten. Das ist ein MPEG Layer 3, sehr gut bekannt als MP3-Encoder, die wichtigsten Blöcke, die da drin vorkommen. Müssen Sie jetzt alles nicht verstehen, was da alles passiert. Lauter spannende Sachen passieren da drin, insbesondere in der Maskierung. Aber Sie sehen, dass ein Block in diesem Blockschaltbild Huffman-Kodierung heißt. Also sprich, wenn man verstehen will, was ein MP3-Kodierer tut, dann geht es nicht, ohne dass man die sogenannte Huffman-Kodierung versteht. Und die Huffman-Kodierung ist eine, die auf der Shannon'schen Informationstheorie beruht und die ich jetzt auch gerade heute noch in der Vorlesung erklären werde. Das heißt, das schaut jetzt ein bisschen vielleicht abstrakt aus, gebe ich schon zu. Es hat was mit Mathematik zu tun. Aber es ist ganz konkret, was das in jedem MP3-Player sozusagen drin haben, die Technologie. Also es ist nicht irgendwie groß abgehoben, sondern der schöne Fall eigentlich von mathematischen, theoretischen Erkenntnissen, die eine sehr, sehr praktische Anwendung haben. Und deswegen denke ich, braucht man nicht darüber nachdenken, ob man sich damit befasst oder nicht. Es ist einfach wesentlich. Ja, das eben nur zur Motivation, weil jetzt der Formel kommen. Es sind aber keine schlimmen Formeln eigentlich. Die sind nämlich alle intuitiv ganz gut zu verstehen. Man kann wieder mal von dem Beispiel her dran gehen. Wir haben diese zwei sogenannten Nachrichtenquellen. Also in der stochastischen Sicht auf Nachrichten sagt man im Prinzip, ich habe hier einen Sender, der schickt immer wieder Zeichenfolgen über, im Prinzip eine große lange Zeichenfolge, kann man sich auch vorstellen, aus dem gegebenen Zeichen vor. Eine Nachrichtenquelle und ich will beim Empfänger, will ich das natürlich entschlüsseln, was der abschickt. Und diese Nachrichtenquellen, die lassen sich insbesondere darin unterscheiden, wie häufig die einzelnen Zeichen des Zeichenvorrats vorkommen. Und ich sage, wir gehen das stochastisch an. Also, die vier Zeichen, A, B, C, D, ich habe es jetzt mal groß geschrieben, die können mit Häufigkeiten vorkommen. P von A ist die Probability, die Wahrscheinlichkeit von den Zeichen. A, also deswegen habe ich die jetzt groß geschrieben, weil es Platzhalter für das Zeichen in ein kleines A benutzen will. Ja, jetzt haben wir eine ganz, sagen wir, langweilige Nachrichtenquelle. Wenn Sie diese Häufigkeiten anschauen, die Häufigkeiten sind Zahlen zwischen 0 und 1, also 1 heißt sozusagen 100% und 0 0%. Also diese Nachrichtenquelle, was macht die? Wenn die Häufigkeit von A 1 ist und von B und C und D ist 0?
Die sendet nur A.
Die sendet einfach nur A, genau. Die Nachrichtenquelle da unten, die hat A, B, C, D und jedes von denen hat als Häufigkeit ein Viertel. Was ist mit der? Ja, die schickt abwechselnd irgendwie, wir wissen es nicht genau in welcher Reihenfolge, aber die schickt A, B, C, D und auf lange Sicht gesehen ist es ungefähr gleich häufig A, B, C und D. So, wenn man die beiden Nachrichtenquellen jetzt anschaut, dann sind die verschieden spannend sozusagen, also wenn man das einzelne Zeichen anschaut. Wenn ich der ersten Nachrichtenquelle zuschaue und warte gespannt, was kommt jetzt als nächstes Zeichen? Und die sagt A. Dann würde ich sagen, das ist mir egal, das wusste ich vorher schon, du sagst eh immer bloß A. Ja? Das heißt, da ist eigentlich keine Information drin. Die kann A schicken, ja, wenn sie es nicht schicken würde, das wäre natürlich interessant. Aber nachdem wir festgelegt haben, sie schickt tatsächlich immer nur das A, ist die Information, der Informationsgehalt gleich Null. Wirklich, das ist was, das wir von vornherein wissen, ohne dass wir überhaupt zuhören, sozusagen. So was gibt es ja manchmal. Und diese Zahl der Entscheidungen, die da rechts steht, dieses XA, soll sozusagen zunächst mal ausdrücken, der Informationsgehalt, der in dem Zeichen, in einem einzelnen Zeichen, das wir jetzt neu empfangen, drin ist, der ist in dem Fall 0. Den Informationsgehalt, den messen wir in Bit, und in dem Fall sind es 0 Bit. Merkt man das noch nicht so richtig. Was das mit den Entscheidungen soll, schauen wir uns die Quelle 2 an, bei der ist es natürlich viel spannender. Wenn die ein A schickt, dann ist das eine Information aus vier möglichen, die alle gleich wahrscheinlich sind. Wenn es ein B schickt, genauso, wenn es ein C schickt, auch und die auch. Das heißt, ich habe in jedem Fall, wenn ich ein Zeichen kriege von der, habe ich eine aus vier möglichen Alternativen bekommen. Das heißt, ich habe schon Information und ich habe Information, die genau dem entspricht, dass ich eine Auswahl aus vier möglichen Alternativen getroffen habe. Das heißt, im Prinzip gibt es diese vier möglichen Zeichen, A, B, C, D sozusagen. Und ich weiß, ich habe eins aus dieser Menge. Und jetzt die Frage, wie kann ich das messen, diesen Informationsgehalt, den ich habe? Den kann ich einfach dadurch messen, dass ich sage, eins aus wie vielen? Eins aus vier, wenn ich das in Bit sozusagen messen will, wie schwer ist, oder wie stark ist diese Information, die da drin steckt, wie schwer ist es sozusagen eins aus vier auszuwählen, dann kann ich sagen, es gibt eine Entscheidung, die erste Entscheidung, zum Beispiel ich teile das in zwei Gruppen, A, B und C, D. Sie können sich das vorstellen bei einer konkreten Codierung, zum Beispiel gerade oder ungerade Zeichen. Also erstes Bit ist 0 oder 1. Wie auch immer, das kann auch ein komplexerer Algorithmus sein, der aus der Codierung ausrechnet, was jetzt die Entscheidung ist, aber auf jeden Fall eine Entscheidung, die das in zwei Gruppen teilt. Und wenn ich jetzt in der ersten Gruppe drin bin, dann mache ich eine zweite Entscheidung, ob es A oder B ist. In der zweiten Gruppe drin mache ich natürlich auch wieder eine Entscheidung, ob es C oder D ist. Und ich brauche natürlich die drei Entscheidungen, weil nach der ersten Entscheidung weiß ich schon, ob ich links oder rechts bin. Und dann mache ich jeweils die zweite eben in der linken oder rechten Hand. Das heißt, ich habe in jedem Fall zwei Entscheidungen sozusagen zu treffen, um aus vier möglichen Alternativen eins auszuwählen. Und das bedeutet eigentlich, dass wir, wenn man diesen Algorithmus sozusagen anschaut, den wir da machen, dass wir jetzt gesagt haben, 2 hoch 2 ist gleich 4. Das heißt, wir haben eine Folge von Entscheidungen, wo wir zwei Alternativen haben. Und weil wir vier Alternativen insgesamt haben, kommen wir mit zwei Entscheidungen hin. Man könnte auch andersrum sagen, und das steht dann da unten, die zwei Entscheidungen, die wir ausgerechnet haben, das ist der Logarithmus Dualis von 4, also der Logarithmus zur Basis 2, was ich da noch so ungefähr erinnern kann, das war mit dem Logarithmus, da steht die Basis, da ist der Exponent dazu, und wir rechnen sozusagen für die Zahl 4 aus, welche Exponenten man braucht, damit es zu dieser Basis potenziert eben unsere Zahl 4 gibt. Das heißt, der Logarithmus Dualis von 4 ist 2. Und das ist im Prinzip sozusagen die Idee, wenn wir so eine Nachrichtenquelle haben, dann sagt uns jedes Zeichen sozusagen, sagt uns jedes Zeichen, wir haben eine Auswahl aus vier Möglichkeiten und das kann man als 2-Bit ansehen. Zwei Ja-Nein-Entscheidungen stecken da drin, wenn ich eins aus vier auswähle. Und das ist jetzt rechts in diese Formeln gequetscht. Diese Formel 2 hoch xa ist 1 durch pa. Wieso noch 1 durch pa? Wenn Sie das pa anschauen, dann ist der Kehrwert davon sozusagen, ja, das ist ja die Häufigkeit, der Kehrwert davon ist die Anzahl der Möglichkeiten, die wir haben. Also wenn Sie jetzt das 0,25 anschauen, also ein Viertel, der Kehrwert davon ist das 4, also das sind die vier Möglichkeiten, die wir haben. Bei 1 ist der Kehrwert auch 1, das ist die eine Möglichkeit, die wir haben. Insofern habe ich also, ist das die Art, wie ich meine 4 hier in dem Beispiel ausrechne. Und wenn ich dann sage, der 2er-Logarithmus von 4, dann kriege ich die Anzahl der Entscheidungen, die das einzelne Zeichen sozusagen mit sich trägt. Das ist dieses xa, das da steht. Und in den beiden Beispielen ist es jetzt ziemlich simpel. Da haben wir vorher die langweilige Nachrichtenquelle, die sagt immer aa, und dann sind da 0 Bits drin. Die andere, die sagt in einer nicht vorhersehbaren Zusammenwürfelung A, B, C, D, aber so, dass die jeweils gleich häufig vorkommen, und da sagen wir, sind jeweils, immer wenn wir ein Zeichen kriegen, haben wir 2-Bit Informationen bekommen, weil das eins aus vier möglichen Zeichen ist. So, das ist der erste Schritt, den wir brauchen, um zu verstehen, was so eine stochastische Nachrichtenquelle ist. Der zweite Schritt, der schaut zwar als Formel ein bisschen wilder aus, ist aber jetzt ganz harmlos eigentlich, weil das Kernstück da drin, PA mal LD1 durch PA, also insbesondere LD1 durch PA, das haben wir ja gerade verstanden, was das ist. Das heißt, es gibt eine Zahl, die nennt sich Entropie, und das ist nichts anderes als der durchschnittliche Entscheidungsgehalt hier Zeichen. Wir nehmen also jedes einzelne Zeichen und rechnen sozusagen den Entscheidungsgehalt pro Zeichen, so wie wir es uns vorher überlegt haben, aus über alle Zeichen im Zeichenvorrat und rechnen den Durchschnitt natürlich gewichtet mit der Häufigkeit, mit der die Zeichen vorkommen. Das ist ganz klar, wenn man das beim Durchschnitt macht, was häufiger vorkommt, kriegt natürlich ein größeres Gewicht. Das heißt, wir haben die Summe über alle Zeichen, PA mal den Entscheidungsgehalt, der die 1 durch PA ist. Also nicht wirklich schwierig die Formel. Aber trotzdem sollten Sie vielleicht mal versuchen zu verstehen, was das heißt. Weil die ist ganz einfach für unsere zwei Nachrichtenquellen, die wir vorher haben. Ne, das war die langweilige Nachrichtenquelle. Ich sage immer A. Und da kommt logischerweise XA0 raus, also das hat 0 Bit, das eine Zeichen. Und die anderen Zeichen, die haben so in der PA schon eine 0 stehen. Das heißt, wir kommen in der Summe überhaupt nicht vor, was da letztlich unten ausgerechnet würde. Ist auch gut so, weil das 1 durch PA, das wäre 1 durch 0, das ist so nicht so richtig schön. Okay, also wir haben als sogenannte Entropie 0. Bei der Quelle 2 haben wir jetzt in jedem einzelnen LP 1 durch PA Ausdruck diese 2 Bits ausgerechnet. Naja, und das kann man jetzt gewichten mit den 0,25, ist immer das gleiche, also der Durchschnitt ist einfach der ganz normale Durchschnittswert gleichgewichtet. Und dann kommt natürlich der Wert raus, der da überall steht, nämlich die 2. Also der durchschnittliche Entscheidungsgehalt pro Zeichen dieser Quelle ist 2 und zwar für alle Zeichen gleich. Lustig wird es jetzt an der Stelle, wo wir die einzelnen Zeichen mit verschiedener Häufigkeit haben. Da gibt es also das A, das macht die Hälfte der Zeichen aus, die wir kriegen. Das B macht ein Viertel aus und das C und das D jeweils ein Achtel. Jetzt ist es nicht mehr ganz so einfach. Aber wir können unsere Formel immer noch darauf anwenden. Kann mir jemand erklären, wie wir die 1,75 da jetzt ausgerechnet haben? Ob das stimmt? Das nennen wir damit Rechnen, dass wenn Folien auf Rechenfehlern sind. Bin nicht so gut im Rechnen. Ja?
Ja, halt, ja, das sind halt Rechnen. Halt 1 plus 2 plus 3 plus 4 und dann der Logarithmus von 1 durch 0,5 plus 0,25 plus 0,25.
Ja, das heißt, wir rechnen, also die XA, das muss man vielleicht dazu sagen, Sie haben vorher 4 gesagt, also 4 kommt nicht vor, nur die 3. Genau. Also dieses XA, muss man jetzt sagen, das sind ja diese LDAs durch PA, also ich würde das Ganze schon vereinfachen. Ne? Und wir müssen eigentlich immer dieses obere mit dem unteren Mal nehmen und das Ganze aufsummieren. Ne? Das ist das, was Sie gerade gesagt haben, oder? Also, da haben wir 0,5 mal 1, das ist 0,5. Dort haben wir 0,25 mal 2, das sind schon wieder 0,5. Und da hinten haben wir 0,125 mal 3, 0,125 mal 3, naja gut, das ist es 2 mal. Also haben wir letztendlich so dasselbe, als wenn es 0,25 mal 3 wäre, das ist 0,75. Haben wir auf den ersten beiden eine 1, das heißt, dann haben wir eine 4, also insgesamt auf die 1,75. Also das ist jetzt was Komisches, das liegt dazwischen. Und jetzt müssen wir verstehen, was wir jetzt eigentlich gemacht haben. Wir haben ein Maß ausgerechnet, diese Zahl H, die nennt sich Entropie. Und die Entropie ist ein Begriff, der komischerweise auch in der Physik vorkommt, der so ein bisschen geheimnisvoll auch manchmal ist. Die Entropie ist sozusagen ein Maß für die Unordnung von einem System. Das ist auch in der Physik im Prinzip, so in der Thermodynamik. Da gibt es also ein Gesetz der steigenden Entropie, was man immer merkt, dass die Dinge eigentlich immer unordentlicher werden. Die Entropie ist also ein Maß für die Unordnung und jetzt ist die Frage, was ist hier ein ordentliches und ein unordentliches System? Also das System, das immer nur A sagt, das ist also sozusagen ganz strikt geordnet. Bei dem ist keinerlei Unordnung da, das liefert einfach immer einen fixen Wert. Das, was hier die Entropie auf 2 hat, das ist die gleiche Gleichhäufigkeitsverteilung, das ist eigentlich die maximale Unordnung, die man sich vorstellen kann. Also wir wissen eigentlich gar nichts, es kann alles kommen, wir haben keinerlei Möglichkeit vorherzusagen, was als nächstes kommt. Oder wenn man sich irgendwie einen Schreibtisch vorstellt, auf dem man was sucht, man muss überall suchen sozusagen. Das ist die maximale Unordnung. Bei dem hier ist es so, dass wir irgendwo dazwischen sind. Wir haben tatsächlich, wenn wir jetzt ein Zeichen kriegen, kann man sagen, in der Hälfte der Fälle wird es schon A sein. Das heißt, wenn wir sozusagen im Sinne der Unordnung das anschauen, dann ist es ein bisschen ordentlicher. Das A ist häufiger als die anderen und das B ist auch noch häufiger als das C und D. Aber es ist natürlich immer noch sozusagen keine Quelle, von der wir genau wissen, was als nächstes kommt, sondern eine, die eine ganz gehörige Zufälligkeit enthält. Und das Schöne an der Entropie ist, dass man das da jetzt wirklich messen kann. Und mit der Zahl können wir auch ein bisschen weiterarbeiten, indem wir nämlich jetzt auf unsere Codierung gehen. Gehen wir wieder zu dem Beispiel hier. Dann haben wir das ABCD jeweils mit 3-Bit kodiert. Und ja, das ist sogar genau die gleiche, die ich da hingeschrieben habe. Jetzt wollen wir natürlich so Codierungen anschauen. Und ich habe jetzt mal für beide Nachrichtenquellen diese Codierung benutzt, die wir uns vorher mal überlegt haben. Also einfach mit jeweils 3-Bit, A ist 0, B ist 1, C ist 1, 0, D ist 1, 1. Und jetzt kann man natürlich anschauen, wie viele Bit braucht eigentlich mein Code. Und jetzt kann man an die Stelle, wo man merkt, dass das was mit der Effizienz der Codierung zu tun hat, weil wir haben ja vorher sowas gehabt wie den Entscheidungsgehalt, den Informationsgehalt eines Zeichens, und jetzt haben wir die Länge, mit der das Zeichen kodiert wird. Also hier haben wir 2-Bit, und Sie sehen, was man jetzt da oben ausrechnet, ist was ganz Einfaches eigentlich. Wie ist die durchschnittliche Länge eines Codeworts in dieser Nachrichtenquelle oder in dieser Codierung der Nachrichtenquelle? Also, ja gut, da ist es 2, da ist es 2, da ist es 2, da ist es 2, insgesamt ist es 2. Und um die Formel zu verstehen, dort oben, also über alle Zeichen des Zeichenvorrats, gewichtet mit der Häufigkeit, die die haben, das Codewort des Zeichens zu nehmen, das ist eine Zeichenreihe über 0 und 1, und diese senkrechten Striche, die Betragsstriche, benutzt man auf Zeichenreihen sehr oft, um die Länge der Zeichenreihe zu bestimmen. Also, wie lang ist die Zeichenreihe? Das ist, was in der Informatik häufig vorkommt, dass Sie Operationen auf Zeichenreihen haben. Es gibt so eine ganze Algebra auf Zeichenreihen, die zusammensetzt in verschiedenen Arten und Weisen und eben zum Beispiel die Länge ausrechnet und Ähnliches. Das braucht man natürlich zum Beispiel in der Syntaxanalyse, wenn man so jetzt beschreibt. Programmiersprachen übersetzt werden, also muss man natürlich wissen, wie rechnen wir auf Zeichenreihen. Das ist bei uns aber jetzt bloß ein Hilfsmittel, also wir nehmen halt bloß die Notation und sagen, okay, das ist eine Zeichenreihe und deren Länge. Ganz einfach, 2-Bit, dann ist die Länge 2. Wenn es 3-Bit wäre, ist die Länge 3. Also der Durchschnitt, egal wie das gewichtet ist, ist natürlich 2, und da, nachdem wir auch alle 2 sind, ist der Durchschnitt auch 2, das heißt, die durchschnittliche Codelänge ist natürlich, weil es die gleiche Codierung ist, in beiden Fällen 2. Und jetzt gibt es ein Maß, das eigentlich mit einem Wort bezeichnet ist, das man manchmal so im Alltag auch trifft, nämlich Redundanz. Die Redundanz ist die Differenz zwischen der durchschnittlichen Code-Zeichenlänge, die wir haben, und der Entropie. Und da kommt jetzt plötzlich ein interessantes Ergebnis raus. Nämlich dort oben ist die Redundanz 0 und hier haben wir eine Redundanz, die nicht 0 ist, also wir sind ja 0,25. Das heißt, hier ist eine gewisse Redundanz da. Jetzt überlegen Sie mal, was Redundanz im Alltag heißt. Im Alltag heißt es irgendwie, dass man sozusagen überflüssige Informationen mitgibt. Wenn man sagt, oft, wenn jemand irgendwie die gleiche Sache zweimal sagt, so durchaus üblich, und sagt, das ist ja redundant, das kann man streichen. Kommt ja auf dem Lateinischen, das heißt, das ist überfließend, das ist zu viel. Und wir wollen diese Redundanz in der Codierung natürlich klein halten. Jetzt haben wir schon einen guten Ansatz, wo wir sagen können, eine Codierung ist optimal an die Nachrichtenquelle, an den Informationsgehalt der Nachrichtenquelle statistisch gesehen angepasst, oder sie ist eben nicht angepasst, es besteht eine bestimmte Redundanz. Man kann sogar noch sagen, eine Codierung ist redundanter als die andere. Ganz praktisch kann man auch sagen, da muss es noch was Besseres oder soll es noch was Besseres geben für diese Nachrichtenquelle, die diese Verteilung hier hat. Und das werden wir uns dann gleich anschauen, wenn wir die ausrechnen. Also eine Codierung ist optimal, wenn die Redundanz 0 ist. Und im Prinzip gibt es Verfahren, mit denen ich die Redundanz in der Codierung beliebig erhöhen kann, die werden aber dann auch alle relativ kompliziert. Und wir versuchen jetzt sozusagen nach einem Weg, wie man mit Einzelzeichenkodierung, mit einem ganz simplen Code, Redundanz erhöhen können. Ich möchte an der Stelle bloß nochmal sagen, dass Redundanz, reduzieren können, Entschuldigung, einen optimalen Code erzeugen können, dass Redundanz nicht unbedingt was Schlechtes ist. Jetzt schaut es so aus, als würden wir die Redundanz bloß loswerden wollen, aber das ist eben nicht in allen Fällen wirklich sinnvoll. Also wenn Sie das hier anschauen, hier diesen ersten Spiegelpunkt, das ist kein Tippfehler, den kann wahrscheinlich hoffentlich jeder lesen, was da stehen soll, oder? Also da steht zwar ohne irgendwelche Es, aber es steht Beispiel natürliche Sprache. Werden Sie irgendwie sich erraten können, weil Sie eben wissen, dass, welche Worte es so in der deutschen Sprache gibt, und spontan wird man einfach die Es gleich eintragen und sagen, hast du einen Fehler gemacht. Also, wir haben in unserer natürlichen Sprache jede Menge Redundanz drin. Wir können sogar das häufigste Zeichen, das I, in einem Text einfach löschen und ersetzen, das Ganze im Kurzen, und kriegen das sofort raus. Deswegen ist Redundanz oft wichtig. Ist auch in der Informatik wichtig oder in technischen Systemen wichtig, weil sie natürlich häufig irgendwelche solchen Fehler haben, dass eben ein Zeichen verloren geht, Bit verloren geht, verfälscht wird. Und genau da fügt man Redundanz künstlich hinzu, um diese Fehler wieder erkennen zu können oder vielleicht auch korrigieren zu können. Das haben Sie alltäglich, wenn Sie über so eine DSL-Leitung zum Beispiel ins Internet gehen, da laufen fehlererkennende und fehlerkorrigierende Codes ab, die mit Zusatzinformationen überprüfen, ob das tatsächlich auch sinnvoll ist, was darüber kommt, gegebenenfalls die Korrektur vornehmen oder vielleicht auch eine Neuübertragung anfordern. Da haben Sie also Alltagsbeispiele von Redundanz. Wenn Sie eine Audio-CD haben und auf der einen Kratzer drauf haben, wenn Sie nichts hören, das liegt auch daran, dass die Bits, die dadurch kaputt gegangen sind, dass Sie einen Kratzer drauf gemacht haben, dass die durch Redundanz sozusagen ausgleichbar sind. Redundante Information drauf hat, mit der man das korrigieren kann. Also Redundanz ist nichts Schlimmes. Aber man sollte sozusagen die Redundanz gezielt einsetzen. Und Zweck sozusagen unserer Denkweise hier ist zuerst mal zu sagen, für die Codierung fahren wir die Redundanz so weit runter, wie es irgendwie geht. Wir versuchen für die Kompression zunächst mal die Repräsentation in Bits zu finden, die möglichst wenig redundant ist. Und wenn wir das Ding dann übertragen müssen, über ein nicht zuverlässiges Medium zum Beispiel, dann fügen wir für die Übertragung noch Redundanz hinzu und nehmen die danach aber auch wieder weg, wenn wir auf einem zuverlässigen Medium sind. Also mit der Zuverlässigkeit setzt sich so in Grenzen, es ist sogar im Abspeicher von Geräten ist es noch so, dass da mit Redundanz gearbeitet wird. Aber die wird immer wieder hinzugefügt und weggenommen und je nach der Situation, in der wir sind, eben gezielt angepasst. Deswegen interessiert uns schon ein Code mit minimaler Redundanz. Ja, jetzt schauen wir mal, das da oben ist nur zur Wiederholung, schauen wir uns diese Quelle 3 an. Das war ja die, die uns interessiert hat, mit der Entropie 1,75. A, also die Hälfte, B ein Viertel und C und D, was ein Achtel. Da habe ich eine neue Codierung angegeben und die ist nicht ganz so, wie das hier war, sondern ein bisschen anders. Die sagt für das A die 0, für die B einen zweistelligen Code sozusagen, 1,0, für das C 1,1,0 und für das D 1,1,1. Das heißt, damals für das C und das D haben wir Codes mit 3 Bit, für das B Codes mit 1 Bit, und einen Code mit 1 Bit und für das A einen Code von 1 Bit. Von 2 Bit kriegen und für das A einen Code von 1 Bit. Jetzt kann man wieder das Rechnen anfangen, was jetzt da die durchschnittliche Wortlänge ist. Man wird auch feststellen, 0,5 mal 1 plus 0,25 mal 2, die Bit-Wortlänge Bit hier, und dann noch 2 mal 0,25 mal 3. Also wer ein bisschen mitgedacht hat, wird feststellen, dass es irgendwie genau die gleiche Rechnung ist, die wir vorher hatten, tatsächlich auch vom Rechenweg. Das heißt, es kommt schon wieder die 1,75 raus. Und jetzt haben wir also einen Code, der in der durchschnittlichen Wortlänge genau passt zu unserer Entropie. Das heißt, wir haben einen optimalen Code, der Redundanz 0 hat. Alles jetzt in dieser stochastischen Sicht gesehen. Das heißt, die gibt es, die Dinge, man muss sie bloß finden. Und das ist der nächste Schritt, dass wir jetzt in Algorithmus uns anschauen, wie wir solche Codes dann tatsächlich finden. Und dieser Huffman-Code ist eben genauso. Und Huffman-Algorithmus ist genau ein Weg, so einen Code zu finden. Man kann jetzt vielleicht schon eine Beobachtung dran machen, nämlich, das ist das häufigste Zeichen, das A, das macht die Hälfte schon aus, und dafür haben wir einen besonders kurzen Code spendiert. Ein Bit. Alle anderen sind länger. Das ist eigentlich genau die Stelle, an der sozusagen der Code besser ist. Weil das häufigste Zeichen, wenn wir das sozusagen knapper kodieren, dann sparen wir natürlich insgesamt was. Das müssen wir natürlich irgendwie bezahlen, weil wir andere Zeichen länger kodieren müssen. Das C und das D, die werden ja länger als in dem Code oben, die 3 Bit. Aber die kommen jeweils nur ein Achtel der Fälle vor. Und diese Rechnung zeigt uns sozusagen, dass wir im Schnitt bei dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung sozusagen einen Fortschritt machen, dass wir also durchschnittlich pro Zeichen weniger als 2 Bit verbrauchen. Das ist diese Rechnung mit dem 1,75er gesagt. Das heißt, Die Grundidee ist, das häufige Zeichen kurz zu kodieren, das seltene Zeichen lang. Und das so geschickt anzustellen, dass wir dann insgesamt sozusagen pro Zeichen weniger Bit verbrauchen. Ja, bevor wir da in die Kompression da so richtig einsteigen, vielleicht auch noch mal ein Beispiel, an dem man das praktisch so ein bisschen sieht, was eigentlich passiert an der Stelle und dass das eigentlich keine so ganz theoretische Idee ist. Das ist jetzt einfach mal wieder eine Wikipedia-Seite, ohne dass ich für Wikipedia Werbung machen will, aber da ist eine sehr schöne Tabelle drin, an der Sie sehen, dass es bestimmte Häufigkeiten von Buchstaben natürlich gibt. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel die deutsche Sprache anschauen oder die englische Sprache, dann ist in der Buchstabe E zum Beispiel der häufigste. Der macht 17,4% der Zeichen. Ja? Ja, okay, das, ich hole sie gleich wieder her, aber dann, ja? Haben wir nichts mehr übrig. Also das können wir uns gleich nochmal anschauen. Das Problem ist, wenn wir das A mit 0 kodieren und das B mit 1, dann fragen wir uns, wie wir das C und das D eigentlich noch kodieren können. Ja, der Punkt ist dann, wenn ich eine Nachricht kriege, die 110 heißt zum Beispiel, dann haben sie gesagt, einerseits ist es vielleicht ihr C oder D oder sowas, andererseits ist das 1, aber die bei Ihnen auch das B, und das zweite ist schon wieder das B und nicht das A. Das heißt, Sie wissen nicht so genau, ob das jetzt eigentlich DBA ist oder ob es das D ist, zum Beispiel. Das ist das Problem. Die Bedingungen, um die es da geht, wenn wir auch gleich nochmal anschauen, sind die sogenannten Baino-Bedingungen oder Baino-Bedingungen. Die schaue ich aber gleich noch an. Ich mache jetzt erstmal das hier fertig und dann kommen wir auf den Punkt noch genauer zurück. Also, wie gesagt, der Codierung ist es so, wenn man Texte codiert, bietet es sich irgendwie an, so etwas Ähnliches zu machen, wie wir es jetzt gerade machen mit dem E zum Beispiel. Das E besonders häufig zu codieren, das besonders häufig vorkommt, besonders geschickt zu codieren. Und wenn Sie das anschauen, was an der Stelle, wo man sozusagen einzelne Zeichen codiert, mit so etwas wie Ähnlichem wie Bits in der Geschichte, was man da gemacht hat, das ist jetzt der Morsecode. Ja, ich hoffe, dass die meisten nur wissen, was der Morsecode ist, wo man also mit ursprünglich mit so Tastern kurze und lange Töne produziert hat, also die Dadi-Dit und so. Und da ist natürlich, wenn man sich vorstellt, jemand muss einen Text mit dem Handtaster übertragen, ist es schon wichtig, dass man sozusagen möglichst wenig Handbewegungen für die gesamte Nachricht oder durchschnittlich pro Zeichen haben will. Und wenn Sie jetzt in Morsecode reinschauen, dann stellen Sie fest, so ein Wunder, das E ist ein einfacher Punkt. Einfach ein kurzer Ton. Das ist das einfachste Zeichen, das es überhaupt gibt. Und das macht wirklich guten Sinn, weil eben das E jetzt in der deutschen Sprache 17%, das in der englischen, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr ausmacht. Und darum hat man damit eine ganze Menge Gewinn. Während man ganz seltene Zeichen, schauen Sie mir das Q an, das hat einen ganz komplexen Morsecode, weil man das eben sehr selten braucht und dann nimmt man eben entsprechend lange Codierungen. Also das ist nichts, was so eine ganz neuartige Erfindung wäre, sondern das macht man seit langer Zeit eigentlich. Morsecode ist ja inzwischen was, was man schon fast gar nicht mehr benutzt. Okay, jetzt fängt der ärgerlicherweise wieder am Anfang an. Das ist vielleicht nochmal zu der Frage von vorher zurück. Wenn Sie diesen Code hier anschauen, dann war schon eine sehr intelligente Frage, dann ist es so, dass dieses Zeichen 0 sozusagen dafür sorgt, dass alle anderen Codewörter, die wir haben, nicht mehr mit der 0 angehen. Und das bedeutet, wir haben eigentlich eine Eigenschaft, das sieht man auch mit der 1, 0, die anderen beiden gehen nicht mit der 1, 0 an, sondern beide mit der 1, 1. Das heißt, es ist immer so, dass wir dafür sorgen, dass kein Codewort Anfang eines anderen ist. Und mit dieser Eigenschaft, dass kein Codewort Anfang eines anderen ist, können wir solche Probleme ausschließen, dass wir sozusagen ein Quadrat haben, das als Ganzes, als längeres Quadrat betrachtet, eine Sache bedeutet, und wenn wir einen Teil davon nehmen, einen Anfang davon nehmen, was anderes bedeutet. Das heißt, wir versuchen kurz zu konstruieren, die diese Bedingung erfüllen, die sogenannte Fano-Bedingung oder Fano-Bedingung. Das Ganze braucht man natürlich nur, wenn wir kurz variierte Länge haben. Solange wir eine feste Länge haben, können wir einfach sozusagen immer noch die Länge abschneiden und das ist ganz einfach, die Zuordnung ganz simpel, in dem Fall braucht man das dann wirklich. Ja, jetzt ein kleines bisschen noch mal ausgeholt haben, wir steigen dann schon in den Huffman-Algorithmus ein. Wir wollen also jetzt sozusagen einen bestimmten Darstellungsraum repräsentieren, also einen bestimmten Darstellungsraum von Repräsentationen benutzen für Informationen. Also denkt da mal an Zeichenfolgen, wie wir sie jetzt hatten. Das ist ein Darstellungsraum, aber wir haben natürlich andere Darstellungsräume auch, also zum Beispiel Bilder oder Sprache oder auch andere Audioinformationen. Jetzt schaut es immer so aus, als würde man über Zeichenfolgen reden. In Wirklichkeit funktioniert das ganze Verfahren natürlich für beliebige Darstellungsräume. Also zum Beispiel, wenn wir eine Fläche haben, in der für einzelne Teile der Fläche Farbinformationen da sind, dann ist das auch ein Darstellungsraum. Oder wenn Sie die Veränderung des Luftdrucks über die Zeitachse haben, dann ist das auch ein Darstellungsraum. Das eine würden wir als Bild interpretieren, das andere als einen Ton, wobei nur bestimmte Folgen dann von Luftdruckänderungen wirklich auch als Sprache zum Beispiel empfunden werden, manche auch nur als Musik und manche nur als schöne Musik und so. Das ist noch komplizierter, aber letztlich ist es so, dass dieser Darstellungsraum eben sehr vielfältig sein kann und Sie werden auch feststellen, das hat man vorher bei dem MP3 gesehen, dass dieses Huffman-Verfahren sehr wohl für Bilder und für Töne und sowas benutzt wird. Die Frage ist natürlich, wofür braucht man das überhaupt und wie stark sind unsere einzelnen Verfahren? Damit man da so ein bisschen einen Begriff davon kriegt, also Sie können da gerne auch noch mal ein bisschen nachrechnen, wenn es nicht alle mit Ihnen zusammen ausrechnen, hoffe, dass da keine Rechenfehler drin sind. Nehmen wir mal einfach Darstellungsräume, die uns in der Medieninformatik mehr interessieren. Also die Schrift, denke ich, ist, lassen wir mal weg. Aber Audiosignale, also ein Sprachsignal niedriger Qualität, sagen wir, es ist nur ein Monokanal. Wir haben eine Folge von sozusagen Aufzeichnungen, Messungen in diesem Signal, 8 Bit jeweils, und davon haben wir 11.000 in der Sekunde. Was diese 11 Kilohertz heißt, also 11.000 pro Sekunde, da werden wir uns auch noch ganz ausführlich mit befassen. Was da passiert, ist, dass so eine Abtastung passiert, das ist, glaube ich, in der übernächsten Vorlesung ist das Thema. Wenn wir uns das nochmal genau anschauen, wie aus einem akustischen Signal sozusagen wirklich so eine Folge von Bits wird. Aber grob gesagt sind sie jetzt mal 11.000 Mal in der Sekunde eine Information, die 8 Bits groß ist. Und dann kann man natürlich ganz einfach ausrechnen, dass das 88.000 Bit pro Sekunde sind. Wenn Sie auf eine CD gehen, da hat man typischerweise 44.100 pro Sekunde und 16 Bit und dann sind Sie schon bei 1,4 Megabit pro Sekunde. Also Sie kennen das ja, das ist so ein CD-Rolling, so eine Stunde Musik, das sind ja gleich bei 650, 700 Megabyte sind, das ist richtig viel Zeug. Und bei Bildern wird es auch nicht viel angenehmer. Ich habe jetzt einfach 9x13 Bild genommen und angenommen, dass das eine bestimmte Pixelgröße ist. Rein schwarz-weiß schaut es noch gut aus, aber wenn Sie diese Anzahl der Pixel miteinander multiplizieren, dann jeweils noch mit 24 Bit Farbtiefe multiplizieren, dann haben Sie für das rohe Bild für dieses eine 9x13 schöne Farbbild in gar keiner so übertriebenen Auflösung schon mal 4,9 Megabyte verbraucht. Wenn Sie dann über Bewegtbilder nachdenken, dann wird es noch schlimmer. Das ist ein ganz kleines Bild eigentlich, nur 720x525, keine aufregende Qualität, so ein schlechtes Fernsehbild ungefähr. 25 Bilder pro Sekunde ist auch gerade so, dass es mit Bewegungseindruck gut hinkommt. 16 Bit Farbtiefe, das heißt, Sie müssen jetzt ausrechnen, x Pixel mal y Pixel mal 16 Bit Farbtiefe und dann nochmal 25 pro Sekunde. Das ist das, was Sie pro Sekunde sozusagen an Informationen brauchen. Und dann kommen Sie schon auf 150 Megabit pro Sekunde. Und man merkt schon, irgendwie man bewegt sich sehr schnell auch bei diesen Dingen an die Grenzen dessen hin, was wir auch technisch heute so ohne weiteres im Griff haben. Also wenn Sie jetzt bei bisschen bessere Qualität nehmen, dann sind sie schon bei 1,32 Gigabit pro Sekunde. Und wenn Sie so an die Geschwindigkeiten von Internetzugängen denken oder so, dann ist es also nicht so, dass man da beliebig Luft hat. Da sind wir immer sehr schnell an der Grenze dran, auch mit moderner Technologie. Es ist schon so, dass zum Beispiel die Speicherplatzgrößen auf Festplatten und so natürlich permanent steigen, dass die Übertragungsgeschwindigkeiten der Netze permanent hochgehen und dass in einem gewissen Sinn die Motivation, Dinge jetzt viel kleiner zu machen, als sie hier sozusagen unkomprimiert sind, damit ein bisschen geringer wird, aber trotzdem letztlich wollen die Leute halt dann einfach mehr Bilder abspeichern, noch ein schöneres Video übertragen, mehrere Kanäle gleichzeitig übertragen und so weiter. Das heißt, der Druck wird schon einfach bestehen bleiben, dass man Dinge komprimieren will. Das ist halt einfach auch ein Kostenfaktor. Das heißt, wenn Sie sich diese riesigen Zahlen hier anschauen, dann muss man diese Information einfach komprimieren. Und das schauen wir uns jetzt an, wie das geht. Und jetzt habe ich vorher schon gesagt, dieser Huffman-Algorithmus, den wir uns gleich anschauen, der auf stochastischer Informationstheorie beruht. Da steigen wir jetzt gleich wieder in unsere Dinge mit der Entropie so ungefähr ein. Der funktioniert, haben wir gesagt, für Zeichenreihen, der funktioniert in gewisser Form für Bilder, funktioniert für, richtig bei der MP3-Kompression, also für Audio. Das heißt, es ist ein sogenannter universeller Kompressionsalgorithmus. Der funktioniert für jede Art von Information, die Sie ihm vorwerfen. Das ist ganz, eine ganz wichtige Eigenschaft. Er kann einerseits sozusagen auf einer ganz soliden mathematischen Basis arbeiten. Andererseits ist es so, dass er natürlich nicht das Optimum möglicherweise rausholt, das bei bestimmten Medien möglich wäre. Also zum Beispiel haben Bilder möglicherweise Spezialeigenschaften, die noch weitere Kompression erlauben, die jetzt ein Huffman-Algorithmus nicht finden würde. Also zum Beispiel ist eine Eigenschaft, die Bilder häufig haben, dass sie Flächen enthalten, in denen irgendwie ein blauer Himmel oder eine weiße Wand oder sowas ist, die im Prinzip über eine große Menge von Pixeln die gleiche Information enthält und die direkt bemachbar zueinander sind. Und die Tatsache, dass viele von diesen Pixeln gleich zu ihren Nachbarn sind, kann man ja für eine Kompression ausnutzen. Und sowas kriegt der Huffman-Algorithmus nicht mit. Der kriegt bloß vielleicht mit, dass eben in dem Bild ein bestimmter Farbton recht häufig vorkommt und wird den kürzer kodieren. Aber wenn Sie jetzt sozusagen bestimmte, sagen wir so, Streifen drin haben, die quer rüberlaufen, die nebeneinander mit dem gleichen Farbton haben, die gar nicht so häufig sind, aber trotzdem eben über lange Zeit, lange Strecken immer ähnliche Werte, das kriegen Sie mit dem Huffman-Algorithmus nicht wirklich angegriffen, sondern da brauchen Sie was, das wirklich anschaut, was liegt denn im Bild nebeneinander. Der Huffman-Algorithmus weiß nichts davon, dass im Bild zwei Sachen nebeneinander sind. Das heißt, es gibt ganz andere Algorithmen, die speziell sind, die nur für Bilder gehen, die nur für Töne gehen zum Beispiel. Dann gibt es noch eine zweite Unterscheidung und die ist ziemlich orthogonal dazu eigentlich. Die heißt verlustfrei oder verlustbehaftet. Also zunächst mal ist es ja eigentlich verwirrend, dass wir über Verlust reden bei der Kodierung, aber wir werden feststellen, dass wir bei manchen Kodierungsverfahren Eigenschaften des Menschen ausnutzen können, der bestimmte Dinge selektiv wahrnimmt oder seinen größeren Wert auf bestimmte Eigenschaften eines Bildes legt als auf andere. Man kann ihm bestimmte Sachen wegnehmen, unterjubeln, ein Bild unterjubeln, in dem was fehlt und er merkt es nicht. MP3 funktioniert in Audio genauso. Man nimmt Informationen raus, die eigentlich da waren irgendwann mal in dem Ton und man merkt es trotzdem nicht, dass die fehlen. Das sind verlustbehaftete Verfahren. Die funktionieren aber nur natürlich bei bestimmten Medien, weil man da letztlich anschauen muss, wie die menschliche Wahrnehmung funktioniert. Das heißt, Sie haben eigentlich so eine Matrix, wo Sie sagen, universell oder speziell. Und verlustfrei oder verlustbehaftet. Und jetzt können Sie jedes Kompressionsverfahren dort irgendwie einordnen. Also verlustfrei und universell ist das jetzt unser Huffman-Verfahren. Da gibt es auch eine Reihe von anderen, die wir uns jetzt anschauen werden. Ein paar vier Stück insgesamt. Arithmetische Kodierung, noch Lauflängenkodierung, LZW-Kodierung. Die gehören alle da rein. Die werden wir alle verstehen, weil die alle relativ häufig vorkommen in sind nicht die einzigen, die es gibt, aber sind die am weitesten verbreitet. Dann gibt es verlustbehaftet und speziell, und dafür werden wir uns sehr viel Zeit nehmen müssen, weil das Dinge sind, wo wir zuerst mal verstehen müssen, was ist denn ein Bild, wie funktioniert unser Auge, wo gibt es Stellen, wo man dem Auge sozusagen Dinge wegnehmen kann und es merkt nichts davon. Und ein Beispiel, wo man dem Auge was wegnimmt und nichts davon merkt, das ist das JPEG-Verfahren. Das werden wir uns ganz genau anschauen. Oder wo man das gleiche Spiel mit dem Ohr machen. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, da gibt es natürlich auch viele dafür, zum Beispiel MP3. Das wäre das jetzt spezielle verlustbehaftete Verfahren. Jetzt denkt man natürlich an die anderen beiden Quadranten hier. Also was das verlustfrei und speziell ist und was verlustbehaftet und universell ist. Also verlustbehaftet und universell, das heißt, es geht für Bilder, Töne, Zeichen rein, macht aber was kaputt dabei. Also kann man sich schwer vorstellen, weil der Verlust basiert ja darauf, dass wir ein bestimmtes Sinnesorgan anschauen, das Auge oder das Ohr, auf dem jetzt zum Beispiel Musik oder Bilder wahrgenommen werden. Das heißt, das ist ein Fall, der eigentlich nicht vorkommt. Verlustfrei und speziell sowas gibt es schon. Ich gebe jetzt einfach mal zwei Beispiele an, zum Beispiel bei Bildern, das ist das PNG-Format, das AIFF-Format. Kann durchaus sein, dass Sie die nicht kennen, die sind auch nicht ganz so weit verbreitet, aber auch da gibt es tatsächlich Verfahren, ich gebe das bloß als Beispiele an, sowohl bei Bildern als auch bei Audio, die verlustfrei und trotzdem speziell auf Bilder oder auf Filme optimiert sind. Das heißt, das ganze Thema Kompressionsverfahren ist ziemlich komplex, kann man daran schon erkennen. Und wir müssen uns da systematisch durcharbeiten. Und die Einordnung, wo wir jetzt sind, ist verlustfrei und universell. Und wir gehen das in erster Näherung jetzt mal über unseren Huffman-Algorithmus an, der auf der stochastischen Informationstheorie basiert. So viel Sie den gesamten Kontext kennen. Und wie Sie vorher schon gesehen haben, wird es noch ein bisschen verzwickter, dadurch, dass zum Beispiel so ein verlustbehaftetes und spezielles Verfahren dann noch zusätzlich als Bauelemente unter Umständen solche universellen Verfahren benutzt, haben Sie das im Blog gesehen. Ja, jetzt müssen wir mal in den Huffman kurz selber einsteigen. Zeichen größerer Häufigkeit werden durch kürzere Codes repräsentiert. Das war ja keine große Überraschung, das hatte ich Ihnen vorher am Morse-Code vorgeführt. Außerdem haben wir uns schon darüber unterhalten, dass das ein Code variabler Wortlänge wird. Und dass deswegen kein Codewort Anfang eines anderen sein darf. Das war Ihre Bemerkung, die Plano-Bedingung. Jetzt gibt es da eine interessante Anekdote, ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber es soll so gewesen sein. Die Informationstheorie ist ja nun gar nicht so alt, dass wir reden jetzt irgendwie über die 50er Jahre, denke ich hier. Und dieser Plano, von dem die Plano-Bedingung stammt, war ein Professor am MIT. Und der hat irgendwann Anfang der 50er Jahre die erste Vorlesung über Informationstheorie gehalten. Also die scheinliche Informationstheorie ist schon älter, aber der hat eine Vorlesung gehalten, in der er wirklich Codierung, optimale Codierung und sowas angeschaut hat. Und der hatte einen sehr cleveren Studenten, der hieß eben Huffman. Und die haben eine Hausaufgabe gekriegt wohl, dass sie sich einen geschickten Algorithmus ausdenken sollen, in dem sie einen Code optimaler, einen möglichst guten Code sozusagen ausdenken können. Und der Huffman war so schlau, dass er in seiner Hausaufgabe in der Uni in irgendeiner noch gar nicht so hohen Klasse wohl diesen Algorithmus erfunden hat, der also jetzt dann vielfach eingesetzt wird und eigentlich Basiswissen für zum Beispiel Sie und uns alle ist. Da sieht man auch, dass sagen wir, die Geschichte noch gar nicht so furchtbar tief greift. Wir bauen in der Informatik sicher auch Sachen auf, die Jahrhunderte alt sind in der Mathematik, aber es gibt auch sehr viele Dinge, die eigentlich relativ gar nicht so weit in der Vergangenheit zurückliegen. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass irgendjemand, vielleicht auch jemand von Ihnen, auf eine clevere Idee kommt an irgendeiner Stelle, die durchaus einen ganz wesentlichen Beitrag da macht. Finde ich eine ganz nette Anekdote. Aber jetzt müssen wir natürlich den Algorithmus verstehen. Was macht der Algorithmus? Der geht erstens mal natürlich von der Idee aus, Zeichen größerer Häufigkeit werden durch kürzere Codes repräsentiert. Und dann kommt eine zweite ganz wichtige Idee. Wenn wir uns jetzt überlegen, wir hätten einen optimalen Code, dann muss der natürlich sowieso die Eigenschaft haben, natürlich, dass Zeichen größerer Häufigkeit durch kürzere Codes repräsentiert werden, weil sonst kann man sich ganz leicht überlegen, dass das nicht optimal ist. Aber dann könnte man einfach einen nehmen, der die größere Häufigkeit durch kürzere Codes repräsentiert, wir hätten einen besseren. Aber er muss noch eine zweite Eigenschaft haben, nämlich wenn man die beiden Symbole der niedrigsten Häufigkeit nimmt, dann müssen die Kodierungen gleich lang sein. Das war eigentlich die Kernidee von dem guten Herrn Huffman. Also wir nehmen an, Zeichengröße Häufigkeit kürzere Kost repräsentiert und der Code ist optimal. Und jetzt kann man sozusagen überlegen, warum müssen die denn gleich lang sein, die Symbole der niedrigsten Häufigkeit. Naja, nehmen wir mal an, das wäre nicht so. Also ein bisschen wie ein mathematischer Beweis, aber nicht ganz formal. Also es wäre nicht so. Das heißt, wir haben zwei Worte, die die niedrigste Häufigkeit haben. Sagen wir mal, das ist irgendwie M und N oder so. Und die haben die niedrigste Häufigkeit und die sind, also, die sind verschieden lang. Dann gibt es ja hier irgendeine Differenz zwischen den beiden. Eine bestimmte Anzahl von Bits. Ja. Und jetzt kann ich hergehen und sagen, ich nehme den Code, so wie er ist, und streiche einfach diese K-Bits und probiere mal, ob das wieder ein vernünftiger Code ist. Jetzt ist die Frage, sind denn die beiden Codeworte, die ich da habe, überhaupt verschieden? Ja, das sind sie natürlich, weil wenn sie nicht verschieden wären, dann wäre das Codewort Anfang von dem gewesen und das optimale Code die Fenno-Bedingung nicht erfüllt. Also sind die beiden auf jeden Fall verschieden. Jetzt ist die Frage, haben wir jetzt wieder einen Fehler gemacht, dass dieses Codewort möglicherweise, das wir jetzt gekürzt haben, dass das möglicherweise Anfang von irgendeinem anderen Codewort ist? Das kann uns auch nicht passieren, weil das sind ja die Zeichen niedrigster Häufigkeit und das sind die längsten Worte, haben wir ja gesagt. Das heißt, alles, was eine höhere Häufigkeit hat, ist kürzer. Also kann das nicht Anfang von einem anderen sein. Also alle anderen bewegen sich irgendwo bis dahin oder nicht jenseits von der Länge. Das heißt, wir haben jetzt einen Code gefunden, der immer noch die gleichen Eigenschaften hat wie vorher, der aber jetzt diese K-Bits da hinten sich spart. Das heißt, der hat eine kleinere durchschnittliche Wortlänge, also kann so Originalcode nicht optimal gewesen sein, der hier ist jetzt optimal. Also ein typischer mathematischer Widerspruchsbeweis, und das war die Idee von Herrn Huffman bei der Hausaufgabe, und er hat gesagt, wir fangen an der Stelle an, wo wir uns überlegen, nehmen wir die beiden Symbole kleinster Häufigkeit und versuchen die beiden zunächst mal gleich lang zu kodieren. Gleich lang kodieren ist ja einfach, mit einer 0 und einer 1. Und dann schauen wir, ob wir von der Idee weiterkommen. Also der Knackpunkt eigentlich ist, was einem sofort einfällt, ist, dass man die Symbole höchster Häufigkeit nimmt und dort eine 0 zuweist. Ja? So, wie wir es vorher gemacht haben. Das ist mir jetzt zu viel Mühe, das aufzubereiten und das dauert auch zu lang, aber damit können Sie sehr leicht in die Sackgasse laufen. Wenn Sie, dass Sie dann schon den Code kriegen, aber der nicht wirklich optimal ist. Die Idee von dem Algorithmus ist genau sozusagen von unten anzufangen, zu sagen, wir nehmen die beiden Zeichen niedrigster Häufigkeit und die müssen gleich lang im Code haben und damit haben wir sozusagen eine Stelle, die genau passt zu unserer Binärkodierung. Das ist eine Entscheidung zwischen den beiden, dem einen geben wir 0, dem anderen geben wir 1. Also 1951 war das, genau. Steht dort unten. Also wie funktioniert es jetzt ganz konkret? Wir haben einen Zeichenvorrat und eine Häufigkeitsverteilung. Also das hat man jetzt immer, ne? Das ABCD und darunter steht eben 0,5. 25 und so weiter. Und wir wollen eine Kodierung rauskriegen. Und hier steht schon ein Satz, der ganz wesentlich ist. Also für die Huffman-Kodierung kann man beweisen, dass in dem Fall, wie wir ihn jetzt gerade hatten, wo wir es also mit halb und Viertel und Achtel und Sechzehntel und 32 zu tun haben, dass also alles Kehrwerte von Zweierpotenzen sind, die Häufigkeiten, dass wir dann wirklich den optimalen Code haben. Das ist zumindest mal ein Zeichen dafür, dass die Kodierung eben sehr gut ist. Wir natürlich auch sehen, dass das in der Praxis natürlich nicht immer vorkommt, dass die Kehrwerte von Zweierpotenzen sind. Aber trotzdem ist, ist es ein Indiz dafür, dass die Kodierung eben nahe ans Optimum hinkommt. Ja, wir machen einen Schritt, nämlich wir suchen die beiden Einträge in niedrigster Häufigkeit, das war diese Idee, und ersetzen die durch einen Baum, der eine 0 und eine 1 hat, oder manchmal schreibt man auch L, und tragen dann die Summe der Häufigkeiten dafür ein. Also was soll das heißen? Wir haben so eine Tabelle mit Zeichen A, B, C, D und der Häufigkeit. Das kennen wir. Und jetzt machen wir Folgendes. Wir suchen uns die beiden Zeichen niedrigster Häufigkeit. Die 0,125, also die 8 oder die beiden. Und sagen, jetzt machen wir aus den beiden ein ganz kleines Codebäumchen. Sagen, wenn wir eine 0 als Kodierung nehmen, dann ist das C. Wenn wir eine 1 als Kodierung nehmen, dann ist das D. So ein Codebaum ist so gedacht als ein Baum, den man, der immer verzweigt um zwei in jedem Knoten und an den Blättern unsere Zeichen, das Zeichenvorrat stehen hat. Und wir können durch eine Entscheidung, ob wir links gehen oder rechts gehen, können wir die Codierung ablesen. Das heißt, wenn man das C mit dem Bit 0 kodiert und das D mit dem Bit 1. Das ist natürlich jetzt ein bisschen eingeschränkter Code, weil wir haben das A und das D noch nicht berücksichtigt. Aber für die zwei haben wir jetzt sozusagen einen Code gefunden, der passt. Ja, und der entscheidende Schritt ist, dass man jetzt sagt, was ist denn die Gesamtzahl, die Gesamthäufigkeit sozusagen von Zeichen, die wir damit abgedeckt haben. Weil die waren jeweils ein Achtel und die zwei zählen wir zusammen und kriegen insgesamt ein Viertel. Das heißt, wir haben jetzt, also mit diesen gesamten Bäumchen, die wir hier konstruiert haben, haben wir ein Viertel der Fälle abgedeckt. Mit dem B haben wir ein Viertel der Fälle abgedeckt, mit dem A haben wir die Hälfte der Fälle abgedeckt. Das heißt, wir kriegen insgesamt wieder unsere Summe 1 und haben sozusagen einen Eintrag hier gestrichen. Was ein bisschen ungewöhnlich ist, dass jetzt hier kein Zeichen mehr steht, sondern so ein Bäumchen in der Codierung. Aber an das kann man sich schnell gewöhnen, weil das Bäumchen jetzt anfängt zu wachsen. Wir sind also an der Stelle und jetzt machen wir einfach wieder dasselbe. Wir suchen wieder nach den beiden Zeichen mit der geringsten Häufigkeit. Ja, das eine Zeichen ist das B. Das andere ist unser komischer Baum, den wir gerade gebaut haben. Der deckt auch ein Viertel ab. Das A ist genauso schwer sozusagen wie die beiden, genauso häufig wie die beiden. Also was machen wir? Wir nehmen wieder ein Bäumchen aus den beiden mit 0 und 1 und hängen das so zusammen. Das heißt, mit 0 geht es zu B, mit 1 geht es zu dem Baum, den wir vorher gemacht haben, der dann mit 0 wieder zu C geht und mit 1 zu D. Und damit haben wir es auf 0,5 und 0,5 reduziert. Was Sie jetzt hier sehen, ist so ein ganz klassischer, sogenannter rekursiver Algorithmus. Also wir haben einen Schritt, den wir anwenden auf diese Tabelle, einen ganz einfach definierten Rechenschritt, und den macht man so lang, wie es geht, sucht sich immer die beiden kleinsten Elemente, ersetzt die durch den Baum, der die beiden vorhandenen Einträge sozusagen mit 0 und 1 zusammenfasst. Und das kann man beliebig lang weitermachen, aber natürlich nur so lang, wie wir noch Zeichen finden. Irgendwann mal, wenn wir gleich sehen, irgendwann mal ist die Tabelle, die schrumpft ja hier immer, irgendwann mal ist die leer und wir haben bloß noch einen Baum übrig, ein Zeichen sozusagen, einen Baum mit Häufigkeit 1 übrig. Diese Art von Rechenvorschriften werden Sie sehr häufig finden in der Informatik, sicher in der Einführung der Programmierung, wenn ähnliche Sachen vorkommen, wo man sagt, wir haben irgendeine Menge von Daten, wir machen einen Schritt drauf, einen Rechenschritt, und dann wird es in irgendeiner Form einfacher, kürzer, und dann machen wir noch einen Schritt, dann wird es wieder einfacher und kürzer, und das machen wir so lange, bis es irgendwie auf Null oder in irgendeiner Form zu einem Ende gekommen ist, und dann haben wir das Endergebnis berechnet. Und dass man immer wieder den gleichen Schritt ausführt, das nennt man Rekursion, und die Tatsache, dass irgendwas dabei immer kleiner wird, einfacher wird, nennt man die sogenannte Terminierungseigenschaft, weil wenn das nicht so wäre, dann könnte man den Schritt natürlich beliebig oft machen und dann passiert das, was man im Programmieren gar nicht mag, nämlich dass der Algorithmus in so einer Endlosschleife vor sich hin läuft. Ja, nicht mehr einfach. Bei Rechnern ist so das Phänomen, dass sie so das Gefühl haben, es reagiert nicht mehr mit dem Programm. Es tut irgendwas, aber reagiert nicht mehr auf mich. Okay, also das ist der Zusammenhang zur Informatik. Diese Algorithmen kann man natürlich in Programmiersprachen beschreiben, das kann man auch in Programmiersprachen beschreiben. Oder man kann sich einfach die Grundidee zuerst mal überlegen und besser ist es, bevor man programmiert, sich die Grundidee überlegt. Und das ist, denke ich, ein sehr schönes Beispiel für einen Algorithmus, weil Sie dort viele Dinge sehen, eigentlich, die man in der Informatik braucht. Erstens, dass eine mathematische Fundierung oft dahinter steckt, das wir jetzt uns ausführlich überlegt haben. Zweitens, dass Sie nicht bloß auf Zahlen rechnen, sondern auf Zeichenreihen und das war solche Dinge wie Bäumen. Und drittens eben das Rekursionsprinzip. Ja, Ende des Ausflugs. Wir sind jetzt wieder in dieser Tabelle, haben Häufigkeit 0,5, 0,5 und machen jetzt natürlich den letzten Schritt. Ja, welche werden wir aus zwei auswählen? Das ist ganz einfach, natürlich die beiden, die noch da sind, und machen jetzt noch einen Baum aus dem ganzen Gebilde. Und jetzt haben wir also diesen Baum rausgekriegt. Wenn wir nach links gehen mit 0, kommen wir zum A, wenn wir nach rechts gehen, kommen wir zu einem Knoten und uns weiter entscheiden müssen, wenn wir dann wieder nach links gehen mit 0, kommen wir zu B. Das heißt, der Code, den kann man jetzt richtig rauslesen. Der ist jetzt ähnlich wie der, den ich da schon mal hingemalt hatte, aber geschickter gewählt. Also da haben Sie das für das A, ich mache es jetzt mal groß, wie, also für das A haben Sie eben die 0, für das B haben Sie die 1, 0, das heißt Sie gehen nach rechts oder nach links, 1, 0. Für das C haben Sie das 1, weil Sie nach rechts gehen, müssen Sie nochmal nach rechts, wieder eine 1. Und dann wieder nach links mit der 0, haben Sie 1, 1, 0. Und für das D gehen Sie überall nach rechts, haben Sie das 1, 1, 1. Den können Sie also direkt rauslesen aus diesem Codebaum. Und das ist tatsächlich auch der, genau der Code, den wir vorher in dem Beispiel hatten, von dem wir schon ausgerechnet haben, dass eine durchschnittliche Codelänge 1,75 hat. Und das war unsere Entropie, die wir ausgerechnet haben. Und das Ganze passt ja auch mit diesem behaupteten Satz zusammen, dass, nachdem das ja halbe und Viertel und Achtel waren in unserem Beispiel, die Häufigkeit, dass wir dann auch einen optimalen Code kriegen, also Redundanz gleich 0 ist. Geht schon alles zusammen. Was ich vielleicht, vielleicht mache ich es mal hier, auf die Schnelle noch zeigen will, es muss natürlich nicht immer so gut aufgehen. Also wenn wir ein Beispiel haben, A, B, C, D, so eins zum Beispiel, heißt die Summe auch 1, und das sind jetzt keine Kehrwerte von zweier Potenzen. Wie würde der Algorithmus gehen? Also die Idee kann man dann mal schnell zusammen machen. Was müssen wir denn tun? Wir müssen zuerst die zwei mit der geringsten Wahrscheinlichkeit suchen. Ja? Welche sind das?
Zuerst natürlich A und B, dann 0 und 1.
Genau, wir nehmen also das A und das B, wir nehmen die hier zusammen, 0 und 1. Und haben dann noch das C und das D daneben, das ist also jetzt zusammen 0,4. Und haben noch daneben stehen das C mit 0,3 und das D mit 0,3. Genau. So, das ist das nächste. Ja? Noch ein Schritt.
Jetzt haben die C und D zu 1 und 0 und 1.
Genau. Also der nächste Schritt jetzt hier weiter wäre, dass Sie das A und das B mit 0 und 1 haben und das C und das D auch mit 0 und 1, und das hier waren 0,4 und das waren 0,6. Ja, und jetzt ist es einfach, jetzt bauen wir halt den ganzen Baum zusammen und kriegen so einen. Da steht jetzt unser A, B, C, D dran. 0, 1, 0, 1, 0, 1. Das heißt, es ist ein balancierter Baum. Die durchschnittliche Wattlänge ist 2 überall. Jeder Code hat 2 Bits. Wir wissen eigentlich ganz genau, wir können es jetzt auch noch ausrechnen, wenn Sie wollen, da brauchen Sie einen Taschenrechner, dass die Entropie von dieser Nachrichtenquelle nicht wirklich 2 sein kann. Das hatte nämlich vorher das Beispiel mit 0,25, die hat ja genau die 2, was jeweils ein Viertel war. Die beiden kommen schon seltener vor als die beiden, aber unser Algorithmus hat das sozusagen nicht mitbekommen. Ne? Der kann das nicht ausnutzen. Der Huffman-Algorithmus liefert in dem Fall schon auch einen ganz netten Code, aber das ist der gleiche, den er liefern würde, als wenn alles ein Viertel wäre. Der Algorithmus ist sozusagen irgendwie auf die Viertel, Achtel und Sechzehntel und so geeicht. Ja? Der will eben alles in zweier Amtsteile halbieren immer wieder. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass der Algorithmus schön ist, aber nicht immer das optimale Ergebnis liefern muss. Also man könnte an der Stelle jetzt drüber nachdenken, was wären denn eigentlich bessere Algorithmen, mit denen wir wirklich einen Code finden, der diese Unterschiede ausnutzt. Ja, vielleicht nochmal ein Beispiel, wenn Sie jetzt eine Nachricht anschauen, jetzt wieder mit unserem Huffman-Code, den wir vorher hatten. Wenn ich mich nicht richtig verzählt habe, dann ist das jetzt eine Nachricht, die wirklich sich an die Regeln hält. Ich habe jetzt wieder kleine Buchstaben. Also 16 Zeichen lang, das A müsste die Hälfte davon ausmachen, also 8 A's. Und jetzt, wenn wir es mit festen Wortlängen kodieren, 16 Zeichen, brauchen wir pro Zeichen 2 Bit, haben wir 32 Bit. Wenn wir jetzt unsere Huffman-Kodierung machen, wie wir sie vorher ausgerechnet haben, dann kommen wir auf eine Länge von 28 Bit. Ist jetzt kein großer Gewinn, aber immerhin so 12% haben wir jetzt in dem Beispiel schon allein durch diese Umkodierung uns gespart. Das ist, wenn Sie das auf Ihre Festplatte hochrechnen, ist das gar nicht mal so schlecht. Aber es ist natürlich nicht absolut das, was uns genügt. Vielleicht ein konkretes Beispiel, also einfach ein Bild, wobei es natürlich ein bisschen von dem Bild abhängt, aber einfach ein Graubundbild, das unkomprimiert 65.536 Bytes umfasst. Aber ich habe vorher so ein bisschen eine Bytes und Bit rumschangiert, ohne was zu erklären. Das wird Ihnen noch öfter begegnen. Byte entspricht genau 8 Bit. Entschuldigung. Also mit Huffman kodiert kommen da 38% Reduktion raus. Beim realistischen Beispiel, das hört sich schon besser an als in unserem Winzig-Beispiel. Und das ist ganz, das ist ein echtes Real-Life-Beispiel sozusagen. Aber wenn ich jetzt diesen Zusatztrick anwende, von dem ich vorher gesagt habe, dass ich die Nachbarschaft zwischen Pixeln berücksichtige, dass ich sage, ein Pixel hat den gleichen Wert wie sein Nachbar, und dann den Huffman anwende, dann kommen wir schon auf 51%. Das ist allerdings nicht mehr universell, sondern gibt nur für Bilder. Das ist jetzt in dem Bereich hier spezielle, aber noch verlustfreie Kompressionsverfahren. Das heißt, mit semantischen Kodierungen erreicht man noch eine ganze Menge mehr. Also welche, die sozusagen die Tatsache ausnutzen, dass das ein Bild ist und nicht einfach bloß irgendwelche Folgen von Zeichen. Und da kommt man auch, denke ich, wenn man sagt 50% Reduktion, da kommt man schon in den Bereich, wo es sich auch wirklich lohnt, die Verfahren anzuwenden. Also Sie sehen, wir sind ein Stück weit, sind aber natürlich noch nicht wirklich am Ende mit den Sachen. Für die Vorlesung heute